Kommt in sein Tor mit dankbarem Herzen. Ganz herzlich darf ich euch hier in der Kreuzkirche und auch alle an den Empfangsgeräten zu Hause willkommen heißen mit dieser Einladung. Kommt in sein Tor, kommt in die Nähe Gottes, lasst euch einladen, zu Gott zu kommen und vor ihm froh zu sein, vor ihm zu feiern, seine Liebe, seine Güte und seine Treue. Ganz herzlich willkommen also zu dem Gottesdienst. Schön, dass ihr alle einrichten konntet, da zu sein. Ich denke, so ein Gottesdienst kann bei so einer trüben Jahreszeit zu einem besonderen Ereignis sein an diesem Tag. Ein Hoffnungsschimmer, eine Freudenzeit, die uns erfrischt und ermutigt, auch für diese etwas dunkle Jahreszeit, in der wir jetzt immer mehr sind. Ich möchte euch herzlich begrüßen mit dem Wochenspruch. Der steht in Jeremia 17, Vers 14 und heißt: Heile du mich, nämlich Gott, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen, denn du bist mein Ruhm. Der Prophet Jeremia hat einen schweren Auftrag. Es waren noch wenige Jahre, bis das Volk ins babylonische Exil weggeführt werden sollte. Da hat er dem Volk diese Botschaft auszurichten. Er wusste, es war unabwendbar und trotzdem hat er immer wieder es zu Gott gerufen. Eine schwere Zeit für einen Prophet mit einem schweren Auftrag. Und er beklagt immer wieder auch, wie eigenmächtig Israel sich selbst zu helfen versuchte, sich mit den Ägyptern zu verbünden gegen die mächtige Großmacht aus dem Osten. So wie es dann im selben Kapitel 17, Vers 5 auch sagt, so spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herzen vom Herrn weicht. Schaut euch hier mal bitte mal, ob der Daniel Hilfe braucht, eine Technik, da stand etwas krumm zu haben. Gut, Dankeschön, alles gut. Er selbst, der Prophet, hat auch Nöte und hat auch Beschwerden. Und er kommt damit zu Gott. Er betet, vielleicht hat er auch mit Kraftlosigkeit zu kämpfen in dieser schweren Zeit für das Volk. Vielleicht ist er auch innerlich verletzt worden durch Widerspruch, durch Angriffe und er hat innere Wunden davon getragen. Er hat Ängste um sich und um andere, wie wird es mit dem Volk weitergehen? Und da betet er zu Gott: Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Nach dem Wort aus Jeremia 17, Vers 7, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Passend zu dieser Ermutigung sah ich vor einigen Tagen im Morgenmagazin eine Meldung, da wurde ein prächtiger Walpiti-Hirsch gezeigt. Ich weiß nicht, wer es vielleicht gesehen hat von euch. Ein prächtiger Walpiti-Hirsch mit einem wunderschönen Geweih, aber er hatte einen dicken LKW-Reifen um den Hals. Ja, das hat sich mir eingeprägt. Ein wunderbares Wesen, so ein herrlicher Hirsch. Aber was macht ein solcher beschwerender Ring um seinen Hals zu einem Sklaven von diesem prächtigen Tier? Er kann sich von dieser Last nicht befreien, vielleicht auch noch mit Geröll in dem schweren Reifen drin. Hat vielleicht in jungen Jahren den Kopf reingesteckt und hat ihn nicht wieder rausgekriegt. Passiert ja manchmal auch in jungen Jahren, sich mit was einzulassen und dann nicht wieder rauszufinden. Jedenfalls, er selbst konnte sich davon nicht befreien. Er brauchte dafür Hilfe. Darum gab es eine Befreiungsaktion. Da musste man dem guten Hirschen über das Geweih absägen. Warum man nicht den Reifen durchgetrennt hat, weiß ich nicht. Jedenfalls, dadurch wurde er wieder frei. Auch in unserem Leben gibt es Situationen, gibt es Gebundenheiten, von denen wir nicht aus eigener Kraft freikommen, trotz allen Kämpfen. Wir brauchen Hilfe. Und wir dürfen dann lernen, Gott um Hilfe zu bitten. Wohl dem Volk, so heißt es deshalb auch in der Losung, Psalm 146, Vers 5 zum heutigen Tag, wohl dem Volk, dessen Hilfe oder Rettung der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf Jahwe, seinen Herrn. Wohl dem Volk, das seine Hilfe auf den Gott Jakobs setzt. Ich habe es vorhin schon in der Vorbereitungsgebet gesagt, der Name Gottes als Gott Jakobs wechselt ab mit der Bezeichnung Gott Israels. Ihr wisst, dass am Jabok der große Kampf stattfand wo Jakob in seiner Vergangenheit abschließen konnte und ein neues Leben begann, wo aus einem Jakob, der Betrüger heißt, ein Israel, ein Gottesstreiter wurde. Und trotzdem heißt Gott auch danach immer wieder noch der Gott Jakobs. Israel bleibt gründlich immer erlösungsbedürftig, bleibt immer abhängig von der erlösenden Hilfe seines Gottes. Und das gilt auch für uns. Auch wir brauchen Erlösung. Wir brauchen Befreiung von den Bindungen, aus denen wir selbst nicht freikommen können. Und deshalb hat Gott Jesus geschickt, um uns von unseren Bindungen, von denen es vielerlei gibt, freizukommen. Das ist zugleich auch das Thema der Predigt. Chip wird uns dazu einiges sagen, wie Jesus freimacht und wovon er freimacht. Und anschließend ist dann die Möglichkeit auch euch gegeben, wer möchte, aus seinem eigenen Leben mal zu sagen, wie er das erlebt hat, wo er eine tiefgehende Befreiung erfahren hat, um uns dadurch zu ermutigen. Soweit erstmal zu diesem Gottesdienst, damit ihr euch innerlich einstellen könnt auf das, was vorbereitet ist. Jetzt wird der Armin mit uns beten und danach singen wir wieder ein Lied. Und danach wird der Manuela uns etwas zu einigen Kranken unserer Gemeinde sagen oder Genesenden, für die wir beten dürfen, für die es nötig ist zu beten. Bitte Armin, bete mit uns zu Anfang oder für den weiteren Verlauf dieses Gottesdienstes.
Himmlischer Vater, du hast uns zur Freiheit berufen. Du bist gestorben, damit wir frei sind. Hab Dank, dass wir das heute hören dürfen, dass du uns das erinnern willst, Herr, dass uns das neu bewusst wird, zu welch einer großen Freiheit wir als Christen berufen sind und dass wir eintreten dürfen in diese Freiheit. Und Freiheit ist etwas Schönes, ist etwas Herrliches. Freiheit ist etwas Beglückendes. Himmlischer Vater, und wir preisen dich dafür, und wir preisen dich auch dafür, dass du verheißen hast, dass du mitten unter uns bist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in deinem Namen, sagst du, da bist du mitten unter uns. Und so begrüßen wir dich auch unter uns. Und wir legen ab alles, was uns beschwert, alle Gedanken, die uns noch tragen, beschäftigen, vom Tag oder von der Woche überhaupt, Herr. Wir wollen das ablegen und bitten, nimm das aus unserem Kopf und mach unseren Kopf wach und hell, damit wir dich aufnehmen können, durch Gebet, durch Lobpreis, durch die Predigt. Amen.
Zu Gott.
Bevor wir jetzt noch gleich die Mitteilungen hören, möchte ich schon mal darauf hinweisen, dass nach der Fürbitte für die Betreffenden die Möglichkeit besteht, dass der eine oder der andere von euch aus seinem Leben mitteilt. Dieser Teil heißt bei uns ja Leben teilen. Was bewegt mich zurzeit? Was habe ich erfahren? Was könnte ich vielleicht jemandem mit Ermutigung sagen? Einfach Anteil geben einander in unserem Leben. Dazu ist dieser Gottesdienst auch ganz wesentlich gedacht, um uns Gemeinschaft zu geben, dass wir austauschen und dass wir voneinander erfahren. Darum jetzt schon die Einladung, wer möchte, herzlich eingeladen, aus seinem Leben uns Anteil zu geben.
Ich darf heute ein bisschen was weitergeben von Geschwistern, die krank sind. Wir wollen das aufteilen. Ich werde heute was sagen und wir werden auch am Sonntag eine Zeit haben, wo wir für unsere Kranken beten. Als erstes möchte ich euch heute die Martina Schwenk ans Herz legen. Sie ist letzte Woche Donnerstag nach Hause, also operiert worden und schon am Montag nach Hause gegangen. Ihr geht's richtig schlecht. Sie hat sehr starke Schmerzen und kann erst in 5 Wochen zur Reha gehen. Sie kann nicht alleine aufstehen und sie kann auch nicht alleine laufen. Ihr Sohn unterstützt sie. Er arbeitet ja von zu Hause aus, also das ist jetzt positiv. Aber sie hat halt gebeten, dass wir um Heilung bitten, was ich verstehe, dass sie sich wieder bewegen kann, dass sie ihre Selbstständigkeit wieder bekommt. Und in all dem hat sie gesagt, egal was kommt, ich bleibe beim Herrn. Und es ist gut zu wissen, ich frage auch immer, wie geht es euch geistlich? Und das hat sie eben mir aufgetragen, es weiterzugeben. Dann möchte ich euch die Familie Schneider ans Herz legen. Daniel hat mir gesagt, dass Kerstin jetzt auch noch Fieber bekommen hat. Ihr wisst, dass der Mike erzählt hat, dass sie einen Hörsturz hat und dass sie jetzt auch noch Fieber bekommen hat. Also denkt auch an die Kerstin und an ihre Tochter Hanna, die sich jetzt ja noch den einen Zeh gebrochen hat, wo sie schon Probleme hatte mit ihrem Oberschenkel, wo sie dann mal ausgerutscht ist zu Hause. Ja, ich denke, wir dürfen unsere Pastorenfamilie sehr umbeten. Ich finde, dass der Mike jemand ist, der einen sehr guten Dienst hier macht und dementsprechend ist seine Familie halt auch angegriffen und angefochten. Und da dürfen wir im Gebet eintreten. Jetzt möchte ich noch stellvertretend euch jemanden ans Herz legen, und zwar den Gerhard Fröhlich. Er ist gestürzt. Im Oktober, Anfang Oktober, hat Probleme mit seinem Knie, hat auch Ödeme in dem Knie. Und ja, auch er wird einfach älter und gebrechlicher. Ich bringe ihn euch, dass ihr auch für ihn betet, dass er auch Hilfe annehmen kann. Und ja, das war der Gerhard. Und dann ist mir noch was besonders wichtig geworden bei den Telefonaten. Betet auch für die, die ihre Angehörigen pflegen. Der Severin hat gesagt, dass ihm das mit seiner Mama so mitnimmt. Auch die Anita Leis ist betroffen. Und die Waltraud Bräuninger mit ihrem Mann auch. Betet für sie. Und auch für die Menschen, die in den Seniorenheimen pflegen. Also ich weiß es, wie es dort ist. Ich arbeite dort selbst. Wir leisten zurzeit auch Dienste, wo er komplette Pflegekraft auf der Schicht fehlt und es wird nicht besser in unserem Land. Und jetzt möchte ich hier mit euch stellvertretend für unsere Kranken beten. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen kennst. Herr, du kennst die Probleme von der Martina, Herr, dass sie nicht gehen kann, dass sie nicht alleine aufstehen kann, dass sie auf Hilfe angewiesen ist. Du siehst die Familie Schneider, besonders die Kerstin, Herr, und die Hanna zurzeit. Herr, ich bringe sie dir und ich bringe dir den Gerhard Fröhlich. Ich bitte dich, Herr, dass du sie umgibst mit deiner Liebe und dass sie vor dir getragen sind, Herr, dass sie das spüren und dass ihnen doch mit der Heilung, Herr, worum wir dich bitten, es auch ganz groß im Herz wird, dass sie nichts aus deiner Liebe reißen kann, Herr. So steht es auch im Römerbrief, dass uns nichts aus deiner Liebe reißen kann. Keine Anfechtung, kein Leid, kein Schmerz, auch Tod steht dort, Herr, kann uns nicht aus deiner Liebe reißen. Und das ist das Einzige, was wir haben, Herr, das bist du. Du, der für uns am Kreuz gestorben ist. Und du bist unser Zentrum, Herr. Lass uns das spüren, lass uns das erfahren, Herr, und lass uns wachsen in dir. Amen.
Anteil gegeben, ein bisschen an den drei Kranken. Jetzt dürft ihr uns auch Anteil geben an eurem Leben. Kann Krankheit, muss nicht Krankheit sein, kann was Nettes, was Fröhliches sein, kann aber auch eine Last sein, die euch bewegt. Einfach, damit wir ein bisschen näher zusammenrucken, ist ziemlich kalt hier drin, ne? Also ein bisschen näher, zumindest emotional zusammenrucken und auch ein bisschen mehr Wissen voneinander. Das ist, denke ich, wichtig. Das ist ja Gemeinde, hat ja was mit Gemeinschaft zu tun. Und nur wenn wir voneinander was wissen, was uns bewegt, was uns, dann können wir auch an den denken und auch zu Hause für den anderen beten. So, jetzt möchte ich das Mikrofon freigeben. Wir haben ein straffes Zeitmanagement, will ich nur sagen. Und die Leute am Livestream, wenn da Stille ist, die denken immer, das WLAN ist weg oder die Leitung ist unterbrochen. Also von daher, das können wir denen nicht zumuten. Gut.
Ja, ich wollte einfach weitergeben. Ich habe jetzt lange Zeit eigentlich nicht mehr telefonieren können, weil es mir nicht gut gegangen ist. Und ich habe heute war ich auch wieder beim Zahnarzt. Jetzt kommt aber das Aber. Wenn man dann jemanden anruft und der teilt sein Leid mit einem, geht es einem doch gleich ein ganzes Stück besser. Und man bleibt ja nicht beim Leid stehen. Man unterhält sich dann über ganz andere Sachen. Und es ist dann so auferbauend und so erfrischend. Und ich will euch einfach ermuntern, dass wir uns einander anrufen, dass wir einander sagen, dass es uns gut geht, dass wir einander sagen, dass es uns schlecht geht. Dorothea hat vorhin für mich gebetet vor dem Gottesdienst. Dass wir das Leben, diese Gemeinschaft, die der Armin jetzt angesprochen hat, mit unserem Herrn, und das geht auch am Telefon.
Ja, ich darf sagen, dass ich mich einer wirklich wieder gesund gewordenen Frau erfreuen darf. Nicht selbstverständlich. Wir waren jetzt bei den letzten Mal am Samstag bei dem herrlichen Wetter in der wunderschönen fränkischen Schweiz wandern. Wir sind an einem Ort gewesen, der heißt Moritz. Kennt nicht jeder, der im fränkischen Moritz weiß, was es ist. Ein schöner Ort, eine schöne Wundwanderung gemacht. Oder auch Engelhardsberg mit einer Gastwirtschaft, wo man Kaffee und Kuchen haben konnte. Wir haben 8 bis 10 Kilometer gelaufen, haben uns sehr aneinander und miteinander an Gottes wunderbaren Schöpfung erfreut, zu seiner Ehre.
Also ich möchte einmal sagen, mir ist das, was die Manuela erzählt hat vorhin, vom Pflegen einfach, ne? Wenn man seinen Angehörigen pflegen muss. Ich habe das 6 Jahre gemacht und ich muss echt sagen, wenn mir der Herr nicht jeden noch geholfen hätte, ich habe manchmal bloß sagen können, die Kraft für heute bis heute oben das Land. Und dann sind ja oft die Angehörigen, die haben ja auch nicht immer einen guten Tag, das ist ja oft wie so eine Achterbahnfahrt rauf und runter. Und da hat mir der Herr wirklich über die Jahre die Gnade geschenkt. dass ich das machen habe können und dass mein Mann das angenommen hat. Das ist auch ein Segen. Und es war so schwer, die Zeit war eine gnadenvolle Zeit für unsere ganze Familie, auch für die Kinder. Und was ich in der Zeit halt nicht gehabt habe, das war kaum Gemeinschaft. Und da möchte ich euch auch darum bitten, dass ich das wieder machen kann, Gemeinschaft. Ich muss das wieder lernen. Ich merke dann oft, wie ich mich dann wieder ein wenig zurückziehe in mein Schneckenhaus und so, weil ich es einfach nicht mehr so gewöhnt bin. Und ich bin jetzt wirklich in der Lernstufe, wie so ein Kind, kann ich das machen und soll ich da anrufen oder lieber nicht. Ich habe mir ja alles verkniffen in der Zeit, weil ich habe auch die Kraft nicht gehabt. Und es wäre von mir ein ganz großes Anliegen, wenn er an mich denkt, dass er einfach, dass ich wieder lerne, Gemeinschaft zu haben. Ja, Herr Jesus, ich möchte jetzt beten für alle, die pflegen. Und auch für die Angehörigen, Herr, dass du ihnen wirklich jeden doch die Kraft gibst. Und auch Entscheidungen zu treffen, dass du da dabei bist, Herr. Weil oft ist man da auch total überfordert. Auch in den ganzen Pflegeheimen, Herr, was die Schwestern und alles leisten, das kann man sich kaum vorstellen. Und wenn es immer weniger wird, Herr, dann werden die Leute ja auch krank dabei. Ich bitte dich einfach, dass sich da in unserem Land da was ändert, dass da andere Sicht entsteht. Ja, Herr, und segne alle, die pflegen, gepflegt werden, Herr. Und sei du bei jedem Einzelnen. Amen.
Ja, ich danke dir für das, was du gesagt hast. Und du hast dir lange durch, dir müssen wir helfen. Und du, denke ich, freust dich über jeden Anruf, damit du wieder reingenommen wirst, ja? Okay, also wer eine Flatrate hat, ist es ja kein Problem anzurufen heutzutage. Okay, also das ist vielleicht auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dieses Leben teilen. Vielleicht können wir in 4 Wochen mehr teilen. Vielleicht kann ich auch noch was teilen. Also heute ist nicht so meine Zeit oder mein Tag. Und jetzt wurde ich sogar noch belehrt, das steht ja im Prediger, Kapitel 12, Vers 1. Da heißt es, es kommen die Tage, die dir nicht gefallen. Und ich muss sagen, dieses Wetter gefällt mir absolut nicht. Mich friert es da an den Füßen und überhaupt und dieses Trübe. Und ich denke jetzt schon mit Schrecken, dass das jetzt Monate so geht. Ja, also Prediger hat wahrscheinlich was andere Tage gemeint, ne? Aber wollte ich vielleicht noch so mitteilen. Vielleicht geht es manchen auch so. Und naja, Alfons, du nix. Aber du gehst jetzt bald besseren Wetterzeiten entgegen, weil du erlebst jetzt gleich nochmal den Sommer.
Also der Armin ist nämlich Landwirt im Nebenberuf und er hat zu ernten Äpfelbäume, Birnenbäume, ich weiß nicht was alles. Und das bei dem kalten Wetter wünsche ich mir viel Kraft, viel Freude dabei, trotz allem, dich zu freuen in dem Wunder der Frucht.
Wir wollen jetzt eine Zeit des Lobpreises haben. Wer möchte, darf gerne aufstehen und ganz passend Amen zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, singen wir jetzt natürlich das Meine Zeit steht in deinen Händen.
Thank you.
vor, der im Johannesevangelium steht, die Verse 31 bis 36. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm: Wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie kannst du sagen, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus. Der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei.
Ja, mein Thema heute: Freiheit und Gefangensein. Und ich denke, Freiheit, dieses Wort hat es in sich. Frei sein wie ein Vogel, endlich frei sein, sagen viele, wenn sie volljährig sind. Aber die Freiheit kann auch einen sehr hohen Preis fordern. Und seit Gedenken der Menschheit ist Freiheit und Gefangensein ein Wechselbad der Gefühle. Und die jüngsten Ereignisse zeigen sich, dass sich bis jetzt noch nichts geändert hat. Immer noch werden Menschen verfolgt wegen ihres Glaubens, immer noch werden Menschen gefoltert, werden sogar zu Tode gebracht. Wir leben ja Gott sei Dank noch in einem Land, wo die persönliche Freiheit in der Verfassung des Staates einen besonderen Schutz genießt. Und gut 20 Jahre oder 30 Jahre Mauerfall zeigen uns, dass es im Osten Deutschlands nicht immer so war. Und für viele war es ja ein Gebetsanliegen, dass Deutschland wieder vereint wird. Aber man kann auch seine Freiheitsgefühle übertreiben. Frei sein für alles, was die Welt so bietet. Die klassische Ehe steht auf der Abschlussliste. Eine Partei möchte dies ja als unterschiedslos eingetragen haben, Lebenspartnerschaften bezeichnen. Ja, sogar die verfassungspflichtig garantierter Schutz der Ehe, die soll aufgehoben werden. Und daran hat sich noch nichts geändert. Und keiner regt sich mehr auf über uneheliche Partnerschaften. Ja, wer anders denkt, der ist dann intolerant. Und es scheint, wie es ist, dass es keine Tabus mehr gibt. Und die schnelllebige Zeit, die hat uns längst eingeholt. Wie frei sind wir Christen überhaupt? Setzen wir uns nicht selber unter Druck? Engen die Freiheit unseres Bruders oder unserer Schwester ein, wenn sie nicht meiner Meinung sind? Auch in der Erziehung gab es schon viele Modelle. Anti-autoritär, das war der große Renner der 60er Jahre. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnern kann. Was hat es alles für Folgen gehabt? Und meine Frage ist, wo finden wir ein gesundes Maß an Freiheit, ohne unsere moralischen Werte zu verlieren? Kann man mit Geld seine Freiheit erkaufen? Die Religionsfreiheit, Redefreiheit und viele Meinungen gibt es drüber. Und viele kluge Menschen haben sich mit dem Thema befasst. Ich denke hier besonders an unsere neue Regierung, dass sie Gott in ihre Entscheidungen mit einbeziehen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir immer wieder für unsere Regierung beten. Ja, und was sagt uns die Bibel über die Freiheit? Wer kann sie denn überhaupt in Anspruch nehmen? Und gibt es auch einen, der auch hält, was er uns verspricht, wenn es um Befreiung und Verheißungen geht? Wir haben jetzt den Text vorhin gehört. Der steht im Johannes 8, die Verse 31 bis 36. Und wenn wir nachlesen, können wir sehen, die Juden sind zum Glauben an Jesus gekommen. Nicht durch Zeichen, sondern durch Hören seines Wortes. Und so ein Glaube ist im Anfang ja ein schwacher Keim. Und so das Wachstum, das muss gefördert werden, das wissen wir alle. Die Juden haben ja Vertrauen zu Jesus gefasst. Dieses Zeugnis von Jesus hat ihn bewegt, aber das reicht noch nicht aus. Und er ermutigt sie jetzt, in seinem Wort zu bleiben. Und dann sagt er zu ihnen, dann seid ihr meine Jünger. Bleiben, das ist jetzt das entscheidende Wort, das sie jetzt immer wieder von ihm hören. Und diese Unterweisung wird er auch im Laufe seiner Zeit immer wieder zu ihnen sagen müssen. Ihr wisst es alle, der Glaube kann abklingen oder durch andere Einflüsse erstickt werden. Wenn wir an ihm bleiben, wenn wir an ihm dranbleiben, mit ihm leben, dann ist das gut für uns. Sie haben ja sein Wort nur mündlich gehört gehabt. Und jetzt müssen Sie sich mit dem beschäftigen. Sie müssen es im Gedächtnis behalten. Wir tun uns da leichter. Wir können es nachlesen. Und nur wenn Sie Ihr Denken, Ihr Tun, Ihr Reden von ihm bestimmen lassen, dann kann vom Bleiben die Rede sein. Wir wissen es alle, vereinzelte fromme Stunden reichen nicht aus. Wer wachsen will, wer an ihm bleiben will, wer aus ihm leben will, der muss sein Leben in seine Hände geben. Und dann erst ist man ein Jünger, ein Nachfolger Jesu. Und in seinem Wort bleiben bedeutet nun, dass sich etwas verändert. Und ist eine Veränderung von großer Bedeutung. Jesus sagt zu ihnen, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Welche Wahrheit meint denn hier Jesus überhaupt? Ist es nicht schon Wahrheit genug, dass sie zum Glauben gekommen sind? Aber aus diesem Glauben heraus wächst immer wieder neue, tiefe Erkenntnis. Und die Wahrheit ist so unerschöpflich, so groß, so umfassend, dass es für ihre Erkenntnis beim Bleiben im Wort keine Grenzen gibt. Aber Jesus meint hier nicht das bloße Wissen von Tatbeständen und das Feststellen von Richtigkeiten. Die wesenhafte, lebendige Wahrheit, die uns zeigt, wer Gott wirklich ist und wie wir Menschen eigentlich sind. Sie zeigt uns, wie wir zum segensreichen Leben kommen und welche wunderbaren Ziele Gott für die ganze Schöpfung hat. Und auch, wie Gott seine Weisung in Wirklichkeit bringt. Und ich denke, mit blankem Verstand können wir das nicht erkennen. Auch wenn man sie noch so anstrengt. Der Heilige Geist ist es, der denen, die in seinem Wort bleiben, immer wieder neue Erkenntnis schenkt. Und Jesus sagt ihnen später, dass er selbst die Wahrheit ist. Und wenn wir dann weiterlesen, erkennen wir eigentlich, wie wenig die Juden damals verstanden haben. Wir stammen von Abraham ab. Wie kannst du uns da Sklaven nennen? In meiner Übersetzung steht nicht Knechte, sondern Sklaven. Stolz und Überheblichkeit brechen wieder hervor. Sie haben ja schon durch Johannes den Täufer davon gehört. Und nun kommt auch Jesus daher und sagt es. Und die rabbinischen Schriften hatten doch bestätigt, dass sie Gottes Söhne, Gottes heiliges Volk sind. Vielleicht hat sie Gefangenschaft in Ägypten ihren Stolz noch bestätigt. Äußerlich waren sie zwar geknechtet, haben sich mancher Fremdhinschaft hingeben müssen, aber innerlich waren sie niemals Sklaven. Selbst die an Jesus gläubig gewordenen Juden rebellieren jetzt an seinem Wort. Sie brauchen keine Befreiung. Jetzt muss Jesus diese Unwahrheit, diese Unfreiheit aufdecken. Wie sonst können sie überhaupt seinen Weg zum Kreuz überhaupt nur annähernd verstehen? Und jetzt kommt das Entscheidende. Wahrlich, ich sage euch, sagt Jesus, wer Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Die Juden hat er diese politische Unfreiheit unter der Herrschaft Rom geknechtet. Aber es gibt eine Sklaverei, die schwerwiegender und gefährlicher ist. Eine Sklaverei, die ins ewige Verderben führt. Auch wenn es nach außen vielleicht nicht sichtbar ist. Sünde führt ins ewige Verderben. Auch wenn man denkt, es ist ja nur eine kleine Entgleisung, ein vereinzelter Fehler. Und so reiht sich Sünde an Sünde und ein Bund mit dem Bösen wird geschlossen. aus dem sich niemand selbst lösen kann. Auch ein Israelit, Herkunft aus den Samen Israels, schützt nicht davor. Das haben wir die Juden damals gedacht. Ein Tatbestand, dessen Tragweite die Juden jetzt sehen müssen. Der Sklave bleibt nicht im Hause für immer, aber der Sohn bleibt ewiglich. Und es ist ja so, früher, die Sklaven haben ja bekanntlich immer weiterverkauft werden können. Sie hatten keinen Wohnrecht, keinen Wohnsitz für immer. Noch sind ja die Juden im Hause, gehören zu Gott als sein Volk. Und wenn wir nachlesen, Schriftstellen aus Mose 12,7 und aus Psalm 36,9 zeigen, wie Israel durch das Wohnen Gottes in seiner Mitte, ob es jetzt in der Stiftshütte oder im Hause Gottes war, sie haben diese Zugehörigkeit empfunden. Und darauf waren sie stolz. Aber wenn sie jetzt Sklaven der Sünde sind, dann kann sie ja Gott jeden Tag aus seinem Haus verweisen. Und da schützt eine auch eine Zugehörigkeit zu Abraham nicht. Aber wer kann jetzt diese Sklaven überhaupt befreien? Das ist die entscheidende Frage für alle Menschen. Viele meinen ja, durch eigene Anstrengung, durch Besserung, durch Änderung oder durch Wiedergutmachung sich selbst befreien zu können. Gerade die Juden haben ja in der Erfüllung gesehen des Gesetzes, dass das die Überwindung der Sünde sein soll. Aber wenn wir lesen, dann wissen wir, dass Jesus die richtige Antwort gewusst hat. Nur der Sohn kann euch frei machen. Er selber ist der Einzige, der frei ist. Frei von Selbstsucht, frei von Sorgen und frei vom Festhalten seiner Ehre und seinen eigenen Besitzes. Er war nur gebunden an den Vater. Und in dieser Freiheit gibt er sich hin, um uns Menschen zu befreien. Nach seiner Erhöhung am Kreuz werden sie es erkennen. Dann werden sie etwas davon erfahren. Dann wird ihr Glaubensverhältnis tief und fest werden. Dann bleiben sie in seinem Wort. Und sie können nicht mehr anders leben. Welch eine Verheißung! Und dieser Abschnitt im Johannesevangelium zeigt uns ganz klar, welche Bedeutung das die Sünde hat und dass es die zentrale Aufgabe des Sohnes ist, uns von dieser Sünde zu befreien. Ja, liebe Geschwister, wie gehen wir nun mit diesem Text um? Wie gesagt, wir können es nachlesen. Es gibt noch viele andere Stellen in der Bibel, wo es um Sünde, um Wahrheit und um Freiheit geht. Man hört ja immer wieder, das Evangelium muss der Zeit angepasst werden. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viele Kompromisse machen, zu tolerant sind. Nicht den Menschen zuliebe verweichlichen, weil ja die Wahrheit bekanntlich wehtut. Welche Wahrheit zählt denn heute noch? Was würdet ihr denn zur Antwort geben, wenn ihr in ein oder zwei Sätzen sagen sollt, was euch so sicher macht? Ist die Schöpfungsgeschichte noch aktuell? Hat Gott einen Plan mit dem Menschen nach seinem Wort? Ist er der Sohn Gottes? Hat Jesus ein Leben nach dem Willen des Vaters geführt? Ist er für unsere Sünde gestorben und wahrhaftig wieder auferstanden? Fragen über Fragen. Und kann er wirklich Befreiung gewähren? Wird er einst wirklich der Richter über unser Leben sein? Für manchen ist es schwer, dies alles in Einklang mit der Theologie, mit der Erkenntnis, mit seinem Leben zu bringen. Und ich habe gemerkt, als Christen brauchen wir manchmal eine Wiederbelebung, eine Erweckung unter uns selbst, um den Blick wieder auf Jesus zu lenken. Die Botschaft vom Kreuz, sagt Paulus, ist denen eine Torheit, die verloren gehen, den Klugen, den Weisen. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Und diese Gotteskraft, diese Gnade, die brauchen wir immer wieder, um unterscheiden zu können. Gerade, wenn es um Freiheit geht. Freiheit in der Liebe. Die Sexualität, nicht nur die Welt, wie wir ja manchmal so schön sagen, erreicht langsam ihren Höhepunkt. Gleichgeschlechtliche Partnerschaften werden vom Staat erlaubt. und wird in Kirchengemeinden geduldet und toleriert. Und ich frage mich manchmal, wie lange schaut Gott noch zu? Fühlen wir uns machtlos? Können wir wirklich nichts dagegen tun? Ich denke, wir können was dagegen tun. Wir müssen für unsere Obrigkeit, für die scheinbar Mächtigen dieser Welt müssen wir beten. Für unsere Pastoren, für die Prediger, für die Kirchenvertreter. Die Weisen, die Klugen dieser Welt müssen die Wahrheit erkennen. Und was bedeutet die Freiheit der Gotteskinder untereinander? Mit Sicherheit, dass wir Ja oder Nein sagen können, wenn wir uns in verschiedenen Punkten keine Einigung erzielen. Einheit in der Gemeinde, wer sich noch erinnern kann, dieses Thema hat uns schon immer beschäftigt in den Bibelstunden. Und mich beschäftigt es immer noch. In Wahrheit und in Liebe sollen wir die Einheit bewahren. Und wir haben gelesen, dass der Gemeinde eine Einheit geschenkt ist. Wir sollen sie befleißigen, darauf legt der Apostel Wert. Das, was uns verbindet, sollen wir bestärken. Ein offenes und ein ehrliches Miteinander sind Voraussetzungen, um die Freiheit meiner Schwester oder meines Bruders nicht einzuengen. Aber wir lesen immer wieder, dass dabei Konflikte entstanden sind. Christsein bewahrt nicht vor Auseinandersetzungen, sogar vor Streit und Verletzungen. Und jetzt muss ich es entscheiden, ob wir die Botschaft vom Kreuz richtig verstanden haben, ob wir uns von dieser Welt unterscheiden. Und jetzt rät uns Jesus, geh zu deinem Bruder, geh zu deiner Schwester, räum die Sache aus der Welt. Und jetzt gerade kommen wir mit unserem Stolz in Konflikt. Warum soll ich den ersten Schritt machen? Der andere hat doch genauso viel Schuld wie ich. Und ich habe gemerkt, Vergebung ist das große Geheimnis der Christen untereinander. Aber warum? Wir möchten ja vergeben. Wir haben schon vergeben. Aber unsere Gefühle, unser Herz kann auch nicht mit. Aber gerade das Herz, sagt uns Jesus, ist von großer Bedeutung. In Sprüche 3 könnt ihr mal zu Hause nachlesen, was das bedeutet. Unsere Gedanken sind wichtig. Im Innern kochen und brodeln unsere Gefühle. Und die Zunge bringt letztendlich nur das hervor, was wir in unserem Herzen bewegt haben. Lasst uns deshalb aufpassen, was unser Herz in Bewegung bringt. Haben wir Sündenerkenntnis? Haben wir wirklich die Freiheit, auf den anderen zuzugehen? Oder lassen wir den anderen, wie die Franken manchmal sagen, in ihren eigenen Soft schmoren? Und ein bekannter deutscher Fußballer hat mal immer wieder gesagt, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Aber ich denke, dieses Prinzip, das sollte man nicht anwenden. Wir setzen den anderen gefangen und selber bleiben wir auch auf der Strecke. Ich weiß, wovon ich spreche, liebe Geschwister. Vergebung ist nicht immer leicht, aber die Bereitschaft, es zu tun, das ist ganz, ganz wichtig. Was unterscheidet uns denn von anderen Menschen? Und in der Welt ist es ja kein Thema. Wie du mir, so ich dir. Viele Filme und Medien lassen ihre Fantasie freien Lauf. Vorwürfe, Rachegedanken, Vergeltung, das alles gibt's. Man ist erst zufrieden, wenn die eigene Ehre wiederhergestellt ist. Und ich sage, hoffentlich sind wir anders. Das Vaterunser beten ja viele Menschen. Vater, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Das Erste nehmen wir ja gerne in Anspruch. Und das Zweite, was machen wir damit? Machen wir es dann lieber wie der Schalksknecht, wie uns aus Matthäus 18 berichtet wird. Ihm wurde großzügig vergeben, aber mit seinen Mitknechten hatte er keine Gnade. Er wurde bestraft und was sagt Jesus dann? Vers 35, so wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr euch einander nicht vom Herzen vergebt. Jeder seinem Bruder, seiner Schwester. Und wenn wir den ersten Johannesbrief lesen, dann lesen wir, dass wir alle Sünder sind. Und wenn wir sagen, wir sind ohne Sünde, dann betrügen wir uns selber. Die ersten drei Kapitel handeln von Sünde und Vergebung und von der Liebe. Und ich denke, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist der Selbstbetrug. Das soll nicht heißen, dass wir unseren besonderen Frömmigkeitsstil zulegen müssen. wie manche ja so ein Friede, Freude, Eierkuchen. Wir sind doch alle kleine Sünderlein. Nee, das meint Johannes nicht. Lasst uns aufeinander Acht haben. Lasst uns auch dafür sensibel werden. Wahrheit und Liebe sind die besten Gegenpole zur Ausgrenzung, zur Gleichgültigkeit, zur Verlorenheit. Wer nicht lieben kann, lebt in der Dunkelheit. Und wer nicht vergeben kann, bewegt sich auf einen gefährlichen Weg. Wer aber liebt, der darf auf Erbarmen hoffen. So steht's geschrieben. Unser alter Mensch, Sommer, ist mit Jesus zusammen gestorben. Und wir sind mit ihm wieder auferstanden. Wir sind eins mit ihm. Und das ist die Heilsbotschaft für uns Menschen. Gott fordert uns auf zu vergeben, wenn wir verletzt wurden. Um uns zu versöhnen, wann immer es möglich ist. Weil das Leben eigentlich zu kurz ist, um es nicht zu tun. Wir haben keinen zweiten Anlauf, wenn wir nicht vergeben, wenn wir uns vom Stolz, Ärger und Sturheit und Beschwichtigungsversuchen abhalten lassen, dann werden wir zu harten und verbitterten Menschen. Wir werden jeden Tag ein bisschen kälter und irgendwann sterben. Liebe Geschwister, und ich denke, das ist das Einmaleins unseres Glaubenslebens. Einheit kann zerstört werden, wenn wir nicht vergeben können. Denkt mal an die Dreieinigkeit. Beleidigen wir da nicht Gott? Wir sollen eins sein, wie Jesus mit dem Vater eins ist. Hier geht es nicht um Schuldfragen. Jesus hat auch nicht gefragt. Er hat dafür geblutet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das gilt nicht nur den Juden, den Tschechern, und das gilt auch für uns. Und es ist unsere ganz, ganz große Hoffnung. Ein liebes Eingnadenangebot, das wir von Jesus kriegen. Freiheit, dieses Geschenk, von dem Jesus spricht. Nur wer kein Sklave der Sünde ist, kann recht frei sein. Jesus ist der Rettungsanker. Der Heilige Geist führt uns Schritt um Schritt. Und wenn wir in Jesus die volle Freiheit haben, dann können auch wir vergeben. Bleibt meine Jünger, sagt Jesus. Jesus kämpft da um uns. Behaltet meine Worte in euren Herzen. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und ich wünsche uns allen, dass diese Freiheit der Kinder Gottes in unserem Leben sichtbar wird. Wir sollen wachsen zur vollen Mannesreife, schreibt Paulus. Gottes Gebote sind unsere Richtschnur. Und ich denke, es ist tatsächlich möglich, ein Leben zu führen, das Gott gefällt, indem wir unsere Sünden bekennen und auch bereuen. Der Heilige Geist hilft uns dabei, dass es nicht bloß beim Wollen bleibt. Wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und das bedeutet, dass derjenige, der zum Heiland kommt und von ihm das ewige Leben geschenkt bekommt, von der Sklaverei der Sünde, des Gesetzes, des Aberglaubens und der Dämonen befreit wird. Und ich sage, das ist ein Rundumpaket, das an Sicherheit nicht zu übertreffen kann. Freiheit, Schutz und Sicherheit im Namen unseres Gottes. Diesen Gott kann man mit ruhigem Gewissen vertrauen. Amen. Lasst uns jetzt eine Zeit der Stille haben und überlegen, ob das auch uns betreffen könnte.
Vielen Dank, lieber Chip, für deine Auslegung dieses so wichtigen Wortes von Jesus. Und wir haben, glaube ich, gemerkt, zwischendurch, es kann auch schon ganz schön konkret werden dabei, wo wir gebunden sind, wo wir nicht vergeben können oder wie getrieben sind von Dingen, die nicht in Ordnung sind vor Gott. Und als wir den Gottesdienst ein wenig vorbereitet über die Predigt gesprochen haben, da war der Gedanke da, dass wir auch hier voreinander offen sein dürfen, dass wir konkret werden können. Und deswegen möchte ich eigentlich dazu ermuntern, wenn jemand uns erzählen möchte, wie er von einer Gebundenheit frei geworden ist durch Jesus, wo die Hilfe Jesu erfahren hat, wo ihm vielleicht dieser große LKW-Reifen vom Hals genommen wurde, wie er wieder durchatmen konnte. Wenn jemand von euch das erlebt hat, entweder als er noch nicht an Jesus geglaubt hat unter Jesus oder auch im Leben glaubende Nachfolge, dann würde ich hier eine Herausforderung, den Mut zu haben, das hier zu sagen, zu bekennen, froh zu bekennen, wo Jesus Freiheit geschenkt hat, weil ich glaube, da können wir alle Ermutigung brauchen, dieses Wort Jesu zu erfahren, wenn er gesagt hat, wenn euch der Sohn frei macht, so seid ihr in Wahrheit frei. Wer möchte? Unter was? Aus seinem Leben persönlich das zu sagen, wo er dieses Befreitwerden in irgendeiner Form durch Jesus erfahren hat.
Ja, es geht um Freiheit oder um Gebundenheit, um eingeengt sein. Und es gibt so manche Dinge in unserem Leben, die binden einen. Und da ist keine richtige Freiheit da. In meinem Leben gab es mal so eine Zeit, auch durch meine berufliche Tätigkeit geprägt, so einen Kontrollgeist. Ich war Berufssoldat und Vorgesetzter. Klar, nach der Befehlsgebung, das gehört zum Führungsprozess, kommt die Kontrolle. Das gehört einfach mal dazu. Da ist es ja auch überwiegend angebracht und notwendig. Aber diese Kontrolltätigkeit oder dieser Kontrollgeist, den habe ich auch teilweise in meine Familie mit hineingetragen. Und alles musste ja in meinem Griff sein. Alles in meinen Händen behalten, das war mir da irgendwie so wichtig. Und nach dem Motto, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, habe ich alles hinterfragt. Bei meinen Kindern, bei meiner Tochter, bei meinem Sohn, bei meiner Frau. Und es hat natürlich tierisch genervt. Und irgendwann mich auch, weil das immer wieder dran denken zu müssen, ach, da ist doch was, da muss ich jetzt nachfragen, ist das erledigt, ist das auch richtig erledigt? Wenn es nicht richtig erledigt war, dann war ich, gelinde gesagt, nicht sehr erfreut darüber. Und naja, wenn so ein Kontrollgeist, der in mir war, teilweise kommt es immer noch ein bisschen so durch, aber hat sich schon wesentlich gebessert, da hat mich Jesus wirklich frei gemacht, alles hinterfragen zu müssen, alles kontrollieren zu müssen, dann geht ja auch ein Stück weit der vertrauende Glaube verloren. Das Vertrauen in meinem Gott, in meinem Herrn und Meister, dass er es im Griff hat und gut werden lässt. Befiehl dem Herrn deine Wege und er wird es wohl machen. Und da bin ich sehr froh und dankbar darüber, dass eben da viel Freiheit geschehen ist, auch Vergebung natürlich, ausgehend von meinen Kindern und von meiner Frau. Und das hat mir gut geholfen. Also man muss da wirklich aufpassen. Es gibt da so viele Geister, die einen binden wollen. Sorgengeist und auch keine Ahnung, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Aber bei mir war es eben so ein Kontrollgeist. Und den wollte ich auch nicht mehr so haben. Ich gebe darüber Gott die Ehre, dass da ein Stück weit schon total, also nicht total, aber schon ein Stück weit der Weg dahin gegangen ist und auch noch weitergeht dahin, dass es nicht mehr so sein muss. Danke.
Ja, vielen Dank. Da muss ich aber schmunzeln, weil ich nämlich etwas Ähnliches auch sagen wollte, was du jetzt gesagt hast. Es gab eine Zeit, da habe ich auch gemeint, ich muss alles in der Gemeinde immer gut kontrollieren, einen Überblick haben, alles im Griff haben. Und da weiß ich noch, wie ich mal nicht da war. Und dann hat jemand was gemacht, was nicht abgesprochen war. Ich weiß nicht mehr, was es war. Da hat man es sehr ungehalten gemacht. Da habe ich gesagt, komm, bin ich mal weg, dann geschieht ja dies und jenes. Aber mir hat dann jemand den Kopf gewaschen darüber und gesagt, was fehlt dir eigentlich, eigentlich so aufzuführen? Und dann habe ich erkannt, woran es liegt, Misstrauen. Ich hatte Misstrauen den anderen gegenüber. Nicht das Vertrauen, dass sie es gut machen, dass Gott auch die Kontrolle, dass Gott die Herrschaft behält. Und als mir das bewusst geworden ist, habe ich es losgelassen, habe Buße getan, habe gelernt, mehr anderen zu vertrauen. Und seitdem war das Problem auch für mich nicht mehr da. Das war erledigt, gab es nicht mehr. Also interessant, genau das auf andere Weise, was du auch erzählt hast. Darum sage ich es jetzt, ohne aber jemanden, der noch was sagen möchte, der mir den Raum zu nehmen. Bitte macht gerne eine Fortsetzung. Das, wovon Jesus mich auch frei gemacht hat, hing dann mit meiner Bekehrung zusammen, als ich zum Glauben an Jesus kam. Ich weiß, dass ich davor lange Zeit in einer tiefen Traurigkeit erfüllt war. Ich fand keinen Sinn in meinem Leben, es war eine innere Leere da. Ich hatte alles, ein Elternhaus, Möglichkeiten, mich auszuentfalten, zu leben und so weiter. Aber ich fühlte mich oft leer und oft voller Angst. Und das war so eine Grundangst in meinem Leben geworden, eine Leere, die da war. Meine Traurigkeit. Und ich weiß, als ich dann zum Glauben an Jesus Christus kam, wo ich ihn zum Herrn meines Lebens gemacht habe, da ist eine Freude in mein Leben gekommen, an demselben Tag, denselben Abend noch, die mich nie wieder verlassen hat. Ich habe nie wieder mich so gefühlt wie davor. Nicht, dass ich nicht auch dann noch mal Traurigkeit erfahren hätte oder bedrückt gewesen wäre oder Not gehabt hätte, aber diese ganz tiefe, in meiner Tiefe liegende Traurigkeit, war mit an dem Tag, wo ich Jesus kennengelernt habe, war verschwunden. Und seitdem gibt es eine Grundfreude in mir, in meinem Leben, die mich immer wieder getragen hat, wo der Herr wirksam ist, auch wenn die Gefühle mal nicht da sind. Aber das muss ich zu seiner Ehre sagen, das hat einen großen Mangel meines Lebens ausgefüllt, wofür ich bis zum heutigen Tag meinem Herrn und Jesus immer sehr, sehr dankbar geblieben bin. Wer möchte sich anschließen? Wäre verwunderlich, wenn der uns von der Predigt nicht auch eine Erfahrung gemacht hätte mit Jesus. Sei so gut und schließe diesen Reigen.
Gut, ich will es kurz machen. Als junger Mensch habe ich ein Problem mit dem Alkohol gehabt. Ich wollte eigentlich einmal Weltmeister im Bier trinken werden. Aber als ich dann meine Frau kennengelernt habe, meine jetzige, und später dann mein Leben Jesus übergeben habe, dann war das für mich kein Thema mehr. Ich trinke zwar nach wie vor noch gern ein Bier, aber von Alkoholsucht kann man nicht mehr sprechen. Also Jesus hat mich wirklich von dieser Alkoholsucht befreit und dafür bin ich dann wirklich sehr, sehr dankbar.
Dankeschön. So konkret kann Jesus handeln. Und retten und befreien. Danke für diese Beiträge. Ich denke, es ermutigt uns in Zukunft auch offen miteinander solche Dinge auch zu nennen, weil wir ja den haben, der uns hilft, es zu überwinden. Und nun sind wir in der Tat und gegen Ende des Gottesdienstes angelangt. Und wir singen gleich miteinander das Lied, das Chip dich erbeten hat, weil es die Predigt unterstreicht, zusammenfasst, du starbst für uns auf Golgatha. Das ist auch den einzelnen Liedblättern, dem einzelnen Liedblatt zu finden, das der Armin euch vorhin gegeben hat. Auf der Rückseite, da steht dieses Lied, wo von der freimachenden Kraft Jesu die Rede ist. Bevor wir das singen, möchte ich kurz mal einen jungen Mann von hinten hier nach vorne bitten, der Daniel. Kommst du bitte mal zu mir? Es ist euch, denke ich, auch aufgefallen, dass in dem ganzen Monat, im ganzen Jahr, wo wir diese Gottesdienste haben, meistens der Daniel hier die Technik gemacht hat. Ich muss ehrlich sagen, Daniel, ich habe mich sehr darüber gefreut, dass du als so junger Kerl mit so alten Leuten hier so einen Nachmittag dann verbracht hast und dass du zwar gesagt hast, naja, das ist nicht so ganz meine Schuhgröße, aber ich tue es doch gerne. Und ich finde das großartig, dass du diese Zeit hier dich so eingebracht hast, auch wenn es zeitlich manchmal eng war, auch wegen der Schule. Und deswegen einen herzlichen Dank von unserer Seite auch für diese Aufgabe, die du in der Zeit hier gemacht hast. Du tust ja außerdem ja auch am Sonntag noch öfter, das kommt auch noch dazu. Aber jetzt ist es halt so, dass du sagst, die Schule fordert mich jetzt zunehmend so sehr, dass es mir einfach zu viel wird. Ich brauche diese Zeit und Kraft, um in der Schule weiterzukommen, um die Aufgaben zu schaffen, das Pensum zu schaffen, um einfach klarzukommen. Und du hast darum gebeten, doch diesen Dienst hiermit erstmal zu beenden für diese Zeit. Wer weiß, was dann kommt, aber erst einmal dachte ich, ja, das gestehen wir dir natürlich gerne zu, dass du jetzt die Zeit und Kraft auch nimmst, nimm das für die Schule, denn das ist ja zunehmend wichtig und es fordert viel Kraft. Und so wünschen wir dir auch für die weitere Zeit, auch in der Schule, Gottes Segen und wünschen dir, dass du auch weiter trotzdem in der Gemeinde dabei bleibst, wovon ich eigentlich überzeugt bin. Schön, dass wir mit dir diese Zeit der Gemeinschaft auch an diesen Nachmittagen haben konnten. Ja, Jesus, wir bitten dich, dass du auch den Daniel segnest. Danke für seine Liebe, seine Treue zu dir und auch zur Gemeinde, dass er diesen Dienst getan hat. Und nun kommt eine andere Zeit, wo fordert in die Schule zunehmend. Und der Jesus segne dich, Daniel, mit der Kraft, die du brauchst, mit der Aufmerksamkeit, mit der Hingabe auch, die es erfordert, die Schule zu bewältigen, dass er dir auch durch Tiefen und durch Nöte durchhilft und dass du erlebst, auch in der Schule steht er dir zur Seite. Und du darfst ihm auch dort dienen und für ihn da sein und Zeugnis für ihn sein. So segne dich unser Jesus auch weiterhin auf deinem Weg in der Gemeinde und in den Bereichen deines Lebens, wo du hingestellt bist. Amen. Ja, nun dürfen wir miteinander das Schlusslied singen. Es ist ein Gebet, ein Dank. Du starbst für uns auf Golgatha.
Wir stehen wir vor Gott als Siegerlich dich kreut. Wir sehen
Zum abschließenden Gebet und Segen darf ich bitten, dass wir alle aufstehen. Danke, Herr Jesus Christus, dass du gekommen bist, um die Werke des Teufels zu zerstören, dass du gekommen bist, die Macht der Sünde zu brechen, dass du nicht nur einfach forderst von uns, dass wir uns von der Sünde lossagen, dass wir nicht einfach beklagen müssen, dass wir gebunden sind, sondern dass du alles getan hast, damit wir wirklich frei werden. Es heißt ja genau, wenn euch der Sohn frei macht, so seid ihr in Wahrheit frei. Herr, danke für das, was wir schon erleben durften, an freimachender Kraft, deine Erlösung, deines Blutes. Du kennst auch noch manche Unfreiheit in unserem Leben, unglücklich sein, manches gebunden sein. Herr, was wir vielleicht manchmal gar nicht merken oder es noch nicht bewusst geworden ist. Herr, lass uns dein Angebot annehmen, dass du uns frei machst. Und Herr, das heißt nicht, dass wir nicht auch mal mit einem Menschen gehen und sagen, Herr, ich komme, lieber Bruder, liebe Schwester, ich komme mit der und der Situation, mit meinem Verhalten, dem, was mich dann treibt, nicht klar, hilf mir beten, Herr, dass ich frei werden kann. Schenk uns den Mut dann auch mit dem Bruder, der Schwester, gemeinsam, um die Freiheit zu bitten, die du versprochen hast. Herr, danke, dass der Segen, den du gibst, die Freiheit ist. Ein Großteil deines Segens besteht darin, uns frei zu machen, dass wir von dem frei sind, was uns bindet, für das frei sind, was du uns an Aufgaben und Möglichkeiten gibst, in unserem Leben deine Jünger, deine Zeugen zu sein. Und darum sind wir von deinem Segen abhängig. Und so stellen wir uns gemeinsam unter deinen Segen. Und ich darf mich zum Sprachrohr machen in deinem Namen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr sagt, lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und erhalte dir seinen Frieden. Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und in dieser Zuversicht wünschen wir uns einen gesegneten Ausklang dieses Tages. Gott befohlen, bis wir uns wiedersehen am Sonntag und der nächste 55 Plus Gottesdienst heute in 4 Wochen am 11.11. Am 11.11. Morgen am Gebetsdamm herzliche Einladung, auch zu diesem Abend zu kommen. Einen gesegneten guten Abend euch allen.